Ja, und das ist eben das, warum ich das jetzt auch so nachdrücklich sage und behaupte es nicht, weil ich mir das irgendwann mal ausgedacht habe, dass es irgendwann mal so als Geistesblitz in mich hineingefahren ist, sondern weil es die Frucht der 20 Jahre therapeutische Arbeit, die ich jetzt mache, ist, dass ich weiß, wie es geht. Und dass ich im Grunde jedem, ja, und jedem, und ich sage ja auch Herrn Trump, Herrn Gates, Herrn Rockefeller, wen auch immer, ja, also alle die Leute, die so am großen Rad drehen, Herrn Putin, Herrn Erdogan, ich würde ihnen alle anbieten, ja, kommt mal, macht mal Selbstbegegnungen, ihr werdet sehen, ihr werdet auf einen besseren Lebensweg für euch selbst kommen. Ja.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stäbe und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work.
Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich habe heute Professor Franz Ruppert im Gespräch, hier im Interview. Ich freue mich, dass er wieder Zeit gefunden hat, mit mir ins Gespräch zu gehen. Und bevor wir das tun, möchte ich Professor Ruppert kurz vorstellen. Er ist einer der führenden Psychotraumatologen und psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in München. Er ist Autor zahlreicher Bücher und aus ganz, ganz vielen Interviews und Vorträgen bekannt. Seine Themen umfassen nicht nur körperliche Symptome und Krankheiten aufgrund von Psychotraumata aus der Kindheit oder vorgeburtlich zu determinieren, sondern er geht bis hin zu den Auswirkungen einer traumatisierten Gesellschaft auf uns und auch auf die Gesellschaft selbst, zum Beispiel auf die Gesellschaftsentwicklung, Umgang mit Krisen, Kriegsbereitschaft einer Nation, mangelnde Fähigkeiten, wie zum Beispiel Deeskalationsfähigkeiten, die einfach fehlen im Umgang mit anderen Menschen, klare Kommunikation zu führen, diplomatisch zu sein oder einen Weitblick zu entwickeln, beziehungsweise ein Wir-Bewusstsein zu entwickeln, was über die eigenen Grenzen hinausgeht. Es ist also ein sehr, sehr breites Feld. Und von daher entwickeln wir auch immer sehr angenehme, ganz unterschiedliche Gespräche in Bezug auf Psychotraumatologie und das, was es mit der Welt zu tun hat und mit jedem einzelnen Menschen. Professor Franz Ruppert ist außerdem Entwicklung seiner eigenen Therapiemethode, die er IOPT nennt. Identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Durch diese Methode werden vergrabenen Psychotraumata sichtbar und spürbar gemacht. Sie kommen quasi durch diese Arbeit an die Oberfläche und dann kann man mit ihnen arbeiten, beziehungsweise sie können verarbeitet werden. Auf einem Nenner gebracht steht Professor Ruppert für folgende These. Alle körperlichen und psychischen Krankheiten entstehen durch emotionale Verletzungen. Ja, und heute steigen wir genau in dieses Thema ein, was an emotionalen Verletzungen oder wie emotionale Verletzungen sich auswirken in unserer eigenen Psyche, im Umgang mit anderen Menschen. Und was das mit unserer Gesellschaft macht. Und Professor Franz Ruppert macht oder bietet im Moment Vorträge an und verbreitet Informationen unter dem Dach Bewusstsein 3.0. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich heute erfahren. Guten Morgen, Franz.
Hallo, Anja. Danke für diese Einleitung.
Gern geschehen. Ja, was verbirgt sich denn hinter Bewusstsein 3.0?
Ja, das ist eigentlich eine Idee, die mir jetzt im Zusammenhang gekommen ist mit dem 5. Internationalen Kongress, den ich jetzt vor 14 Tagen veranstaltet habe, als ich mich da weiter darauf vorbereitet habe. Und der Motto, der Kongresstitel heißt, was will ich, leben oder überleben? dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wie kommen wir weiter? Wie kommen wir? Meine Diagnose ist, die meisten Menschen überleben irgendwie. Auch die Gesellschaften sind im Überlebensmodus. Das heißt, sie sind im Grunde auch teilweise lebensfeindlich, also sie zerstören Leben. Da habe ich gedacht, wie kommen wir weiter? Ne? Und das wird nicht durch, sagen wir jetzt, soziale Unruhe und soziale Revolution, durch den Regierungswechsel hier und dort stattfinden, sondern es wird nur stattfinden durch eine Bewusstseinsevolution. Und ich glaube, eigentlich stehen wir an so einer Schranke, wo wir für viele Menschen eigentlich so das Gefühl haben, so kann es nicht weitergehen. Es gibt überall Kriege, es gibt jetzt diese Corona-Geschichte, die so unendlich erscheint, ja, wo man nicht weiß, wie hört es wieder auf, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus. Und wenn man jetzt Kindern zum Beispiel erklären sollte, ja, warum musst du, was ist für deine Zukunft, was erwartest du dir von der Zukunft? Oder wenn man Kindern auch sagen würde, du schau mal, die Zukunft ist toll und es wird wunderbar, wenn du erwachsen wirst. Ich glaube, wenigen Menschen fällt es leicht heutzutage, den Kindern eine Perspektive aufzuzeigen, sondern man fällt immer eher so rein und sagt, ja, kommt immer auf den Punkt, ja, die Umweltkatastrophe und das und jenes und ist irgendwie alles so negativ, ja. Und in der Tat sind wir auch, denke ich, bewusstseinsmäßig nicht auf dem Stand, wo wir wirklich zu Recht optimistisch sein können, dass es gut weitergeht, ja. Und von daher habe ich mir gedacht, was braucht es denn dafür, dass wir diesen Zukunftsoptimismus wieder entwickeln, dass wir sagen, okay, die Zukunft wird besser als die Gegenwart und es wird jetzt nicht noch schlimmer und es wird nicht noch von der Politik her, es wird nicht noch nationalistischer, es wird nicht noch von der Wirtschaft her, es wird nicht noch mehr die Schere zwischen Reich und Arm sich auftun, sondern es lohnt sich, in die Zukunft zu schauen und zu leben. Und ja, und da habe ich mir gedacht, ja, was wir brauchen, ist jetzt eine Bewusstseinsveränderung, eine Bewusstsein, zwar eine grundsätzliche, und die muss darin bestehen, dass wir uns Menschen so sehen, wie wir wirklich sind, ja, als die Menschen, die wir sind, und das heißt, als die Menschen, wie wir uns entwickeln und wie wir so werden, erstmal wie wir sind, und nicht jetzt so ein idealistischer Humanismus, wo man sagt, ja, der Mensch ist gut und man muss nur an das Gute im Menschen glauben und so. Genauso wenig wie ein Transhumanismus, der sagt, ja, wir müssen die Menschen verbessern, indem wir sie einerseits chemisch mit Medikamenten und so dopen und auf der anderen Seite ihnen dann vielleicht sogar noch irgendwelche Chips ins Gehirn einpflanzen, damit sie dann besser und leistungsfähiger sind und so. Das ist alles Unsinn. Das wird uns nicht weiterbringen. Was uns weiterbringt, ist wirklich der Bezug auf uns Menschen, so wie wir sind und wie wir uns entwickeln. Und dass wir uns so in den Mittelpunkt des gesamten gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen oder familiären Gesehens stellen. Und ja, und da kann ich sagen, mit meiner Therapiemethode kann ich Menschen helfen, die sich jetzt, sagen wir, in die falsche Richtung entwickelt haben, aufgrund dessen, was sie erlebt haben, sich in eine gute Richtung zu entwickeln. Also Bewusstsein 3.0 ist für mich sozusagen, wir nehmen das, was wir sonst haben, nämlich Bewusstsein 1.0, unsere Spiritualität, ja, und unser Bewusstsein 2.0, unser enormes Wissen über was so in der Physik, in der Chemie, ja, los ist, also Materialismus. Wir nehmen diese beiden Entwicklungen, spirituelle Entwicklung, materialistische Entwicklung, wir nehmen sie zusammen und tun das Beste aus beiden Richtungen, verbinden zu einem, ja, humanen Realismus oder psychologischen Realismus. Und auf der Basis ist es dann möglich, auch eine gute Gesellschaft zu schaffen.
Lass uns das mal genauer betrachten. Was genau ist für dich 1.0 Spiritualität?
Ja, Spiritualität ist so die Idee, dass der Kosmos, dass unser Leben dominiert ist von höheren Mächten, ja. Kann man sich so im Einzelnen vorstellen, wie Geister, die es da gibt. Das kann man sich vorstellen als einen Gott, der alles geschaffen hat, der das Universum gemacht hat. Also ist die Vorstellung eben von etwas Höherem, etwas höher als wir Menschen sind. Das ist jetzt der Geist, wenn man so generell betrachtet, Spiritus ist ja der Geist, ne? Also eine geistige Welt, aus der heraus letztendlich so im Extrem sogar behauptet wird, daraus ist dann die materielle Welt entstanden. Gibt ja auch das Bibelwort. Den Spruch in der Bibel, am Anfang war das Wort, ja, am Anfang war quasi so diese Idee und aus dieser Idee ist dann die Materie geworden ist, die Welt geworden. Mhm. Und da ist ja auch die, dann ist damit ist die Vorstellung, man müsste jetzt in Einklang mit dieser höheren Macht leben. Ja? Das wäre sozusagen die Idealvorstellung. Ich als Mensch lebe jetzt in Einklang mit den Geistern und Göttern oder den höheren Prinzipien, dem höheren Bewusstsein. Und was allerdings oft auch bedeutet, dass die Menschen dann dem irdischen Dasein so ein Stück weit auch entsagen und sagen, okay, vielleicht ist es sogar so, erst wenn ich dann tot bin, wenn ich nicht mehr lebe, dann bin ich aufgehoben in diesem höheren Ganzen. Ja? Also dass dann vielleicht erst das wirkliche Glück beginnt. Ja? Also solche Ausprägungen innerhalb des Spiritualismus gibt es ja auch. Ja? Also die Paradiesvorstellung, nach dem Tod komme ich dann endlich ins Paradies. Also das ist so ein bisschen diese, und Spiritualität, natürlich jeder hat da so seine eigenen, kannst privat sich seine eigenen spirituellen Vorstellungen machen. Also Spiritualismus ist für mich auch ein Stück Willkür. Also, dass man sich willkürlich vorstellt, dies und jenes höhere Selbst und das und sich selber da was zusammenbraut. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann den Dogmatismus von Religionen, von monotheistischen Religionen, die sagen, nur so und so ist es. Und du musst genau an diesen einen Gott glauben und dann ist es der Weg für dein Heil, für dein Seelenheil. Ja, also das ist so für mich Spiritualismus. Jetzt gerade auch im Unterschied dann zum Materialismus, der Materialismus, der uns ja erzählt, es gibt gar keine Geister und keine Götter und nichts Höheres, sondern es gibt nur Physik, Chemie, es gibt so Stoffwechselvorgänge, die irgendwie dann auch wieder durch Physik und Chemie determiniert sind. Es gibt den Urknall, der irgendwann mal war und dann fliegt das Weltall auseinander, irgendwann wird es sich wieder zusammenziehen, ohne Sinn und Zweck und so. Also das ist ja dieser materialistische Weg, der dann auch behauptet, wir könnten im Endeffekt auch gut leben, wenn man zum Beispiel auch unsere psychischen Prozesse entsprechend materiell steuern, ja, was zum Beispiel sich in der Psychiatrie dann bemerkbar macht, im Sinne von kriegst dann Medikamente, wenn du Probleme hast, wenn du Ängste hast, wenn du depressiv bist, wenn du verwirrt bist, dann geben wir dir das entsprechende Medikament und dann wird es schon wieder in Ordnung, du kommst schon wieder in Ordnung und so. Oder auch in der Medizin, wo man dann auch den Körper repariert, wenn da Schäden auftreten, ohne da Rücksicht zu nehmen, dass das ja vielleicht ein Mensch mit seinen Vorstellungen, seinem Willen und dem, was er will und was er nicht will, ist. Also da wird der Mensch auch, im Materialismus kann man sagen, machen wir Menschen uns selbst zum Objekt. Mhm. Letztendlich, ja? Wir wollen objektiv sein, wir tun das Subjektive als störend definieren. Das behindert uns an der objektiven Erkenntnis, das behindert Subjektivität, würde die Wissenschaft behindern. Also ist es sozusagen das Gegenteil, ne? Der Materialismus in seiner extremen Form sagt dann ja, im Endeffekt, die Materie bringt den Geist hervor.
Mhm. Wie umgekehrt. Das ist quasi umgekehrt.
Das ist quasi umgekehrt. Ne? Mhm. Und ja, und von daher ist der materialistische Weg zu sagen, ja, du musst ja so quasi den Gesetzmäßigkeiten des Materiellen Rechnung tragen. Also dann nimm deine Tabletten, wenn es dir schlecht geht, dann wird es dir schon besser gehen und so. Und auch das kann man sagen. Eigentlich, wenn man es sich genauer betrachtet, dieses Versprechen, dass uns dieser Materialismus glücklich macht und uns irgendwie hilft, ein gutes Leben, ist auch krachend gescheitert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch in der Medizin, speziell auch in der Psychiatrie, dass dieses Versprechen, den Menschen da tatsächlich zu helfen, zu ihrem gutes Leben, dass es krachend gescheitert ist. Mhm. Es wird nichts. Es wird auch nie was werden. So wird es nie was werden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Spiritualität 1.0 das, was hier oben passiert. Der Materialismus 2.0 ist das, was in der Materie passiert. Das ist das, was ich tue. Das ist das, was ich mir erwirtschafte. Das ist vielleicht auch meine soziale Stellung oder die fehlende soziale Stellung. Das ist also da unten quasi die Verwurzelung, die Bodenhaftung. Und Bewusstsein 3.0, ist das in der Mitte? Ist das in unserem Herzen? Wo ist 3.0?
Also ja, man muss ja sehen, dass dieser Materialismus, der in den meisten Gesellschaften mittlerweile Einzug gefunden hat. Es gibt noch einige Gesellschaften, die mehr auf den Spiritualismus bilden, also religiös geführte Gesellschaften. Aber die Mehrheit der Gesellschaften hat sich eben weil dieser Materialismus ja in der Lage ist, auch Technik zu kreieren. Ja? Also Technik, die dann auch irgendwie funktioniert. Und es hat natürlich eine große Faszination. Ja? dass man das machen kann. Also natürlich die Erforschung der Natur, von Naturgesetzen, dass man dann auch das tatsächlich fantastische technische Apparate, Methoden entwickelt und so. Und das ist sehr überzeugend erstmal. Ja. Aber man muss einfach sehen, dass dieser Weg nicht wirklich weiterführt. Vor allen Dingen, wenn er so kombiniert ist mit etwas, was ich sage, eigentlich auch spirituell ist, nämlich das Geld. Also eigentlich ist das Geld ja auch eine spirituelle Idee. Mhm. Dass man jedem Ding und allem, was jemand tut, tut man jetzt so einen abstrakten Wert zuordnen. Also dass es jetzt 5 Euro wert ist, das andere ist 10 Euro wert, das andere ist eine Million wert. Ja. Es hat ja, die Natur hat es ja nicht. Ja. Also man sieht ja auch die Tiere, die tun ja auch nicht untereinander sich dann irgendwie so bewerten, ja, oder so. Das machen nur wir Menschen. Also wir haben uns quasi zu diesem materialistischen Wege, den wir gehen, immer noch haben wir noch diesen idealistischen Weg, diesen spirituellen Weg, dass wir sagen, die Welt gibt es zweimal. Die Welt gibt es einmal als die Gegenstände, die es in der Welt gibt, und auf der anderen Seite gibt es, die haben noch einen Wert, die haben so einen abstrakten Wert, womit man dann sie vergleichen kann, womit du dann letztendlich Äpfel und Birnen auch vergleichen kannst, ja, und gleichsetzen kannst. Mhm. Also wir sind dann auch nochmal gefangen in so einer Vorstellungswelt vom Geld, ja, und dieses Geld ist ja nur dann etwas wert, ja, wenn man alle sagen, das ist was wert, ansonsten hast du einen Geldschein, und wenn der andere sagt, ja, was willst du, das ist ja nur ein Stück Papier, und dafür gebe ich dir nichts, ja, also das funktioniert nur, wenn alle das akzeptieren, und heutzutage ja, sogar, gibt es ja nicht mal Geldscheine oder Münzen, sondern es ist ja nur, da geht einer her und tippt irgendwelche Nullen auf irgendein Bankkonto ein und schon soll das wert sein, ja? Mhm. Also wir ordnen uns hier auch auf einer sehr merkwürdigen Art und Weise, obwohl wir auf der einen Seite eigentlich sagen, ja, es zählt eigentlich nur das, was Fakt ist, ja. Auf der anderen Seite ordnen wir uns jetzt etwas unter, was nur eine Idee ist. Also eine Idee vom Wert, ja. Und diese Idee vom Wert, ja, die trennt dann letztendlich auch die Menschen von den Gegenständen. Du kriegst erst das, was du brauchst für dein Lebensbedürfnis, wenn du Geld hast, wenn du Geld in die Waagschale werfen kannst, dadurch entsteht dann wieder reich und arm. Aus diesem Gegensatz zwischen reich und arm entsteht dann wieder ein Konflikt. Und das heißt, dass die Reichen dann eben mehr haben als die Armen. Und die Armen würden sich natürlich gerne nehmen. Also musst du als nächstes Gewalt. Ja? Brauchst du als nächstes etwas Macht, ja, die das verhindert, dass die Armen den Reichen das wieder abnehmen, was sie sich da angeeignet haben und so. Und plötzlich sind wir dann in einer Gesellschaft, die aus meiner Sicht eben Geld fixiert ist, Konkurrenz fixiert ist und Technik fixiert ist. Ja. Also mit diesem Materialismus, den wir da haben, haben wir uns noch nicht befreit. Wir haben uns noch nicht befreit von dem, dass wir um unser Überleben kämpfen, ja, dass genug zu essen da ist, dass man genug zum Anziehen hat, dass man genug Häuser hat, wo die Menschen dann sicher leben. Sondern von der materiellen Seite her ist es möglich, aber wir haben einen Überbau, einen spirituellen Überbau gewissermaßen mit diesem Geld, das dann quasi dann wieder gleichzeitig einen spirituellen Überbau braucht von Macht. Also wo man dann sagt, ja, wer ist jetzt berechtigt, die Macht auszuüben und wie geht es jetzt, dass das gesichert wird, ja, dass die Reichen reich bleiben und die Armen arm bleiben. Mhm. Oder wie kann dann Ausgleich hergestellt werden und so weiter. Also, aber das sind alles im Grunde Bewusstseinsprobleme. Wir könnten das ja auch lassen. Wir können ja sagen, es geht letztendlich ja nur darum, dass wir für unsere Bedürfnisse, für unsere menschlichen Bedürfnisse entsprechend Sorge tragen, dass die erfüllt werden. Und was müssen wir dafür tun? Ja. Und das wäre eigentlich dann für mich die richtige Betrachtungsweise. Und dann muss man auch betrachten, eben wie die Menschen entstehen, also wie sie werden, wie sie sind, um dann das bereitzustellen, was es für ein gutes Leben braucht. Ja. Und das darf jetzt nicht so abstrakt sein, ne? Sondern muss ganz konkret sein. Deswegen ist es dieser psychologische Realismus ist einer, der orientiert sich an der menschlichen Entwicklung. Mhm. Und die menschliche Entwicklung beginnt nun mal im Bauch einer Mutter. Mhm. Da fängt unser Leben an. Mhm. Und da werden schon die Weichen gestellt. Da werden die Weichen in unserer Psyche gestellt dafür, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Und einem Kind kann es nur gut gehen, wenn es der Mutter gut geht, wenn es seiner Mutter gut geht. Und dann nur kann es einem Kind auch wirklich gut gehen und dann geht es einem Kind auch gut. Ja? Und es fängt eben dann in der Schwangerschaft schon an, setzt sich dann fort in den Geburtsprozessen, setzt sich fort, dass dieses Mutter-Kind-Verhältnis in den ersten Lebensjahren wirklich eines ist, das, sagen wir, traumafrei ist. Mhm. Ja, wenn da Trauma drin ist, dann ist es ganz wunderbar. Aber wenn es traumafrei ist, ist es wunderbar. Und aus dem heraus, ja, werden die Menschen dann auch, sage ich mal, Menschen, die friedlich sind. Mhm. Menschen, die nicht jetzt die Idee haben, sie müssten besser sein als andere, sie müssten andere übertrumpfen, im Endeffekt vielleicht, die müssten andere ermorden dafür, dass sie dann irgendwie Geld haben oder an der Macht sind. Das ist alles so absurd. Ja? Also wenn man sich vornimmt, ja, ich will mich gut entwickeln, ein gutes Leben haben, dann brauche ich keine Macht, dann brauche ich keine Kämpfe, dann brauche ich eigentlich nur immer das, dass ich mich im Verhältnis zu meinem jeweiligen Lebensalter weiterentwickeln kann, dass ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln kann, die Kapazitäten, die ich so habe, die Vorlieben, die ich so habe, dass ich das ausleben kann. Ja? Mhm. Und deswegen ist auch in diesem Bewusstsein 3.0 ein wesentlicher Unterschied, den ich mache zwischen den Begriffen Identität und Identifikation.
Mhm. Da kommen wir gleich mal dazu. Was mir einfällt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wir Menschen haben ja einen gewissen Gewöhnungseffekt. Das heißt, Dinge in der Außenwelt, in unserem Umfeld, in unserer Umwelt verändert sich und wir passen uns der Situation an. Wir erleben das ja seit diesem Jahr, wie schnell anpassungsfähig die Menschen tatsächlich sind in Bezug auf die Umstellungen, die wir jetzt hatten seit Anfang des Jahres. Und jetzt überlege ich mir Folgendes, wenn wir mal so zurückblicken, 50, 100, 200 Jahren hatten die Menschen, sagen wir mal in Europa, ja wesentlich mehr Sorgen als heute. Sie sind früher gestorben, es gab mehr Erkrankungen, es gab mehr Kriege, es gab mehr Totgeburten, weil die Geburtenhilfe nicht so ausgeprägt war oder nicht so verfeinert war wie heute. Es gab mehr Leid durch Hunger und durch Nöte seit nach dem Zweiten Weltkrieg können wir uns doch in Deutschland oder in Europa wesentlich sicherer fühlen als vor den Jahren davor. Trotzdem, möglicherweise durch den Gewöhnungseffekt, werden wir nicht satt. Wir werden nicht ruhig, wir werden nicht zufrieden. Es ist trotzdem irgendetwas, dem wir hinterherlaufen. Noch mehr Geld, noch mehr dies, noch mehr das. Viel Gewicht auf den Materialismus, wo, wenn wir solche Prägungen nicht hätten, vielleicht eine höhere Bereitschaft hätten, Vermögen zu verteilen, ja, so dass mehr Menschen sich auch ein bisschen mehr leisten können als das pure Überleben. Wie siehst du das mit dem Gewöhnungseffekt und wie siehst du, dass diese Entwicklung von uns Menschen, sagen wir mal, seit den letzten 100, 150 Jahren?
Mhm. Naja, es hat eine enorme auch Bewusstwerdungsentwicklung stattgefunden. Auch gerade in Bezug auf unsere Natur und das, was uns so umgibt und auch nicht diese ganze eben naturwissenschaftliche Forschung, die ja ganz viel gebracht hat, allerdings immer noch so unter dem Einfluss eben steht von dieser Idee, dass wir Macht brauchen, dass wir Geld brauchen. Das Geld, das ist, was es regulieren soll. Also eine Außensteuerung. Im Außen soll es reguliert werden, ja. Und meine Idee allerdings ist und auch meine Überzeugung ist, dass eine Außenregulierung nicht funktioniert, wenn nicht die Innenregulierung stattfindet. Also wir Menschen müssen uns selbst regulieren. Wir müssen unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Gedanken, das müssen wir alles selbst regulieren und das kann nicht von außen geleistet werden. Und da ist immer noch so, sage ich mal, auch so die traditionelle Vorstellung, es braucht eine Macht, es braucht eine höhere Macht, ob das jetzt Gott ist oder der Kaiser oder sonst jemand, der sozusagen für Ordnung schafft. Und diese Ordnung schafft, lindert die Not. Ja. Aber eigentlich kann man ja eigentlich aus der Geschichte lernen, diese höhere Macht und das, was dann gemacht wird von ihr, das stiftet eigentlich gar keine Ordnung und lindert die Not nicht, sondern führt oft ins Chaos und macht noch größere Not. Also wir müssen, glaube ich, von daher auch immer mehr dahin kommen, dass wir sagen, es braucht keine höhere Macht. Es braucht nichts, was jetzt sozusagen von außen das Leben reguliert, sondern das muss von innen her reguliert werden. Es müssen die Menschen und jeder Mensch, nicht nur einige, sondern jeder Mensch muss in die Lage versetzt werden, sozusagen von innen her, ja, sein eigenes Leben zu steuern. Und wenn das stattfindet, dann findet auch ein Zusammenarbeit, eine Kooperation im Außen statt. Ja? Dann muss ich nicht von außen her wieder jemand haben, der die Menschen dann sagt, du musst jenes machen. Weil im Grunde, welcher Mensch soll denn über anderen höher sein als alle Menschen? Wieso soll denn jemand, der jetzt, sag mal, eine hohe Machtposition hat, wieso soll der bessere Mensch denn als alle anderen? Kann doch gar nicht funktionieren. Ja? Es kann doch gar nicht sein, dass es jetzt den Führungstyp gibt, ob der spiritueller Führer ist oder politischer Führer ist, der jetzt sagen kann, was das Beste für alle anderen Menschen ist. Das geht doch, funktioniert nicht. Ja? Also wir Menschen müssen da in die Lage versetzt werden, unser eigener Souverän zu sein. Und das funktioniert nur, wenn wir das Leben von Anfang an betrachten, wie ein Mensch entsteht, was es braucht, damit es zu dieser Entwicklung kommt. Das, ne, habe ich vorher schon angesetzt, das geht an los mit der Mutterbindung. Ja. Und wenn Mütter und Kinder, wenn das funktioniert, dann funktioniert auch die Gesellschaft. Dann weiß man auch von den Zielen, die man sich setzt, gesellschaftlich, was bringt uns weiter und was führt uns in den Abgrund. Ja, und da geht's los. Und wenn die Gesellschaft investiert in diese Anfangszeit, ja, damit eben Mutter und Kind sich gut entwickeln können, dann braucht man nicht so viele, sagen wir, Fehlinvestitionen machen in Bildungssysteme, in Wirtschaftssysteme, in Gesundheitssysteme, die im Grunde eigentlich nur die Schäden aus der Frühzeit reparieren wollen.
Also in meiner Arbeit geht es viel darum, Herzensqualitäten zu entwickeln. Und dem geht auch voraus, dass ich innerlich aufräume. Ja, dass ich mich emotional reguliere, dass ich nicht so auf äußere Trigger reagiere, sondern dass ich diese Dinge so als Zeichen nehme, dass da etwas in mir ist, was damit in Resonanz geht, was geheilt werden will. Oder dass ich Klarheit bekomme über das, wer ich bin und was wirklich mein eigenes Bedürfnis ist. Da haben wir ja eingangs drüber gesprochen, was passiert, wenn man immer im Außen orientiert ist und sich ein Beispiel nimmt an anderen Menschen und sich nach einigen Jahren völlig fraktal empfindet, weil da lauter kleine Anteile in einem rumschwirren, die einem den Kopf zuquatschen mit irgendwelchen Ideen. Und es ein bisschen Arbeit und Aufwand bedeutet, da aufzuräumen, zu gucken, in dem ganzen Wusel in meinem Kopf, in meiner Psyche, wo bin ich eigentlich? Und das ist ja das, was du beschreibst in Bezug auf Identifikation. Das, was ich im Außen meine, mit was ich mich identifizieren will, soll, muss. Oder die Identität, wer ich wirklich bin. Wie kann sich jemand auf den Weg machen zu sich selbst?
Naja, zum einen ist ja meine Erfahrung, auch meine Entdeckung, ist es, deine Identität behältst du oder verlierst du im Verhältnis zu deiner Mama.
Okay.
Ja, also nur, wenn du am Anfang jemand hast, der dich willkommen heißt, der sagt, ja, ist wunderbar, dass du da bist und ist auch wunderbar, dass du der bist, der du bist und nicht, dass du jetzt jemand, ein Wunschkind bist, das jetzt meinen Wünschen entsprechen muss, als Mutter, sondern du darfst so sein, wie du bist, in deiner ganzen Einzigartigkeit. Ja? Also wenn das möglich ist im Verhältnis zur eigenen Mama, dann kann man auch den Weg weitergehen. Aber wenn jetzt von der Mutter her das Botschaft kommt, eigentlich wollte ich dich gar nicht. Ja, jetzt habe ich schon zwei Kinder, kommt noch ein drittes. Oder ich bin viel zu jung, um ein Kind zu haben. Oder was auch immer die Umstände sind, dass Frauen sagen, eigentlich will ich jetzt dieses Kind nicht, ich will nicht von diesem Mann schwanger geworden sein und so weiter. Gibt es ja viele, viele Gründe. Aber wenn du am Anfang bereits diese Botschaft von deiner Mutter bekommst, du bist falsch, du sollst gar nicht da sein. Und wenn du schon da bist, dann bitte aber sei für mich da, dann quasi erfüll mir meine Bedürfnisse, die ich so habe. In der Regel sind es dann auch Überlebensstrategien, Bedürfnisse, die das Kind der Mutter erfüllen soll. Dann sieht es zappenduster aus. Mhm. Weil dann fängst du nämlich an, dich selber, das, was deine Bedürfnisse sind, was du willst, aufzugeben, zugunsten eben dieser Beziehung zu deiner Mama, von der du erstmal ganz extrem abhängig bist. Ja, und aufgrund dieser Abhängigkeit bleibt dir dann nichts anderes übrig, als im Grunde erstmal dich mit der Mutter zu identifizieren. Und wenn du das dann mal verloren hast, den Bezug zu dir selber, dann machst du das auch in anderen Situationen. Dann bist du immer im Außen und identifizierst dich mit dem Außen, was andere tun und was sie vielleicht auch von dir erwarten, was du tun sollst. Und läufst immer hinterher, ja, dem was du denkst, was da im Außen ist und was du beobachten musst und mitbekommen musst und damit du dich dann wieder daran anpasst. Also dein ganzes Leben ist dann ein Anpassungsprogramm an Außen. Das hat mit der Mama begonnen. Das setzt sich dann fort in anderen Beziehungen. Und ja, und das muss man korrigieren. Das muss man sagen, nee, hör auf damit, dass das Außen das Wesentliche ist. Du brauchst einen Referenzpunkt in dir, in deinen Bedürfnissen, damit du merkst, was im Außen ist wichtig für dich und was ist nicht wichtig für dich. Was kannst du auch, musst dich auch gar nicht drum kümmern. Also das ist eigentlich auch innerhalb der Therapie das wesentliche Ziel. Ja? Den meisten Menschen haben Fokus ganz früh verloren in der Mutterbeziehung, haben sie den aufgegeben, sind im Außen. Und jetzt geht es die Frage, wie kriegst du den Fokus wieder zurück zu dir selber und damit weg von der Identifikation hin zur Identitätsentwicklung.
Ich glaube, so der eine Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass wenn ich mich ständig im Außen orientiere, je häufiger und je intensiver ich das tue, je untreuer werde ich mir selbst gegenüber.
Ja, der Verrat am eigenen Selbst. Das ist das. Du verrätst dich permanent selbst. Und das können wir ja dann auch sehen, auch in den Therapien, die ich ja mache. Da sind dann manche innere Anteile, die sind stinkesauer und wütend auch über diesen permanenten Selbstverrat. Ja. Also so, dass die dann einem auch dann über Symptome, zum Beispiel körperliche Symptome, die Botschaft schicken, ich tue dir jetzt weh, damit du endlich mal aufwachst und dich um mich kümmerst und nicht immer nur um die anderen.
Lass uns mal schauen, wie ist das? Das Embryo ist im Bauch der Mutter. Weißt du, es braucht es braucht schon die Bereitschaft, sich zu öffnen für diese Informationen, dass ein kleines Embryo, also medizinisch erstmal ein Zellgewebe, schon mitbekommt, wer die Mutter ist. Ja, und jetzt gehen wir davon aus, wir haben eine befruchtete Eizelle, die nistet sich ein in der Gebärmutter und ist erstmal in Verbindung mit der Mutter und hat vielleicht auch noch gar nicht so das Gefühl dieses Getrenntseins, weil es ist ja in der Symbiose zusammen mit der Mutter. Dann kommt das Kind auf die Welt und erfährt das erste Mal eine Trennung, aber es braucht ja noch einige Jahre, bis dieses Baby und dieses Kind sich getrennt als eigene Identität von der Mutter sieht. Mhm. Ja? Welcher Beitrag hat die Mutter tatsächlich, dass dieses Kind die eigene Identität entwickelt, wenn es am Anfang sich ja empfunden hat als Teil der Mutter?
Ja, das sind so traditionelle psychologische Vorstellungen, nicht? Also es ist so die traditionelle Psychologie, die immer noch davon ausgeht, dass das Kind, wenn es im Bauch der Mutter ist, eine Einheit mit der Mama ist. Das stimmt nicht. Das stimmt aber nicht. Das sind bereits zwei getrennte Lebewesen. Und ja, auch dazu Embryo und so Fötus zu sagen, das versachlicht ja auch das ein Kind. Nein, das ist ein Kind, das sich in der Entwicklung ist. Und das im Grunde mit allem, was es macht, auch ermerkt, dass es ein Subjekt ist. Ja. Das Kind muss ja am Anfang schon den mütterlichen Organismus dazu von überzeugen, dass die Mutter die Schwangerschaft toleriert. Ja? Das Kind beeinflusst ja schon mit seinen, auch mit Botenstoffen, die es in den mütterlichen Organismus aussendet, beeinflusst ja die Mutter sich sozusagen als den mütterlichen Organismus, der sich umbaut. Also das sind getrennte Leben, es sind getrennte Existenzen, getrennte Leben. Und das Kind auf der einen Seite ist egoistisch im Sinne von, ich will mich ja entwickeln, ja? Ich will sozusagen, ich brauche den Platz, ich brauche den Raum, ich muss mir quasi jetzt meine Mama, muss man sagen, ein Stück kapern. Ja? ist ja wie sozusagen, ich muss die jetzt quasi da auch vielleicht so zu so zwingen, dass die mich jetzt dann nimmt und ernährt und mich auch dann toleriert in ihrem Inneren. Also von daher hat das Kind schon ganz seine eigenen Zwecke und Absichten. Ja? Und gleichzeitig versucht das Kind ja schon auch in dieser Frühphase, versucht es dann den Kontakt mit der Mama aufzunehmen, kommuniziert mit der Mutter, will eben, dass die Mutter es auch mag und wirklich auch gut Rücksicht nimmt, ja, dass die Mutter ja auch in der Zeit, wo sie schwanger ist, eben dann nicht Dinge isst, die das Kind gefährden, dass es nicht in sich in laute Umgebung begibt, dass das geschützt ist. Und dann ist das Kind sozusagen, kann man sagen, ein Stück kämpft auch immer darum, ja, dass die Mama für es da ist. Und weiß ja auch, dass wenn ich mich weiterentwickle, dann irgendwann bin ich dann außerhalb von meiner Mama und brauche sie immer noch. Ja. Also das Kind von seiner Seite her tut alles dafür, um mit der Mama in Kontakt zu kommen, während die Mütter, da kommt es drauf an, ja, entweder die checken das und sagen, okay, jetzt bin ich schwanger, aha, so und so. Und dann versuchen sie halt auch in der Schwangerschaft immer mehr so mit dem Kind auch in Verbindung zu sein. Oder andere Mütter, die sich eben, das haben wir schon gesagt, darüber ärgern, dass sie jetzt schwanger geworden sind, die es eigentlich gar nicht wollen. Und dann auch das zu weit ignorieren, ja, auch dann erst wieder vielleicht sagen, okay, jetzt muss ich mich damit mit der Tatsache befassen, dass ich jetzt ein Kind habe, wenn das Kind geboren ist. Ja. Also, und vorher versuche ich das so weit wie möglich aus meinem Bewusstsein draußen zu halten und zu verdrängen. Also diese Vorstellung von Symbiose stimmt nicht so. Ja, wenn man sich das anschaut, Mutter und Kind sind eigene Lebewesen und haben auch eigene Interessen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, spürt das Kind im Bauch der Mutter Annahme und Ablehnung.
Absolut.
Wie spürt es das? Wie spürt es das?
Zum Beispiel, dass die Mutter halt raucht und dann kriege ich Probleme. Oder dass die Mutter trinkt, da kriege ich Probleme. Oder dass die Art und Weise, wie sich die Mutter bewegt oder den Sex, den die Mutter weiterhin hat, kann ja sein, dass das schon wieder bedrohlich für das Kind ist. Also es kriegt das Kind auf vielfältige Weise mit. Es kriegt ja auch zum Beispiel mit, wenn dann noch das Gehör und so alles entwickelt ist, ob der harmonisch zugeht, harmonische Stimmen da zu hören sind oder permanenter Konflikt und permanenter Streit. Mhm. Also das Wichtige ist, nicht, dass, weil in dieser Symbiosevorstellung ist ja immer die Vorstellung, das Kind hat noch gar nicht so richtig eine eigene Psyche. Das Kind hat eine Psyche von Anfang an, beziehungsweise die Psyche entwickelt sich mit diesen Lebewesen, die sich dann entwickeln. Schon nach zehn Wochen ist ja schon alles, gründet die Grundstruktur da. Das muss ja dann nur noch größer werden.
Noch wachsen.
Mhm. Also da gibt es ganz viele, sagen wir auch, noch mythologische Vorstellungen über diese Zeit im Bauch der Mutter, die einfach mit der Realität nicht übereinstimmen und von daher auch dann zu Praktiken führt, die eben dann auch schon zu Beginn unseres Lebens vielen Menschen Probleme, enorme Probleme machen.
Das heißt, dass der Mensch, dieses Kind hat seit Zeugung seine eigene Identität. Und wie kommt es dann zur Identifikation? Weil es sein Überleben sichern will und sich im Außen orientiert, wie es das schafft, dass die Mutter zufrieden ist, dass die Mutter für es sorgt und so weiter.
Genau. Ja, okay. Genau, weil es nicht selbstverständlich ist, dass es die gibt, sondern du musst quasi jetzt für jemand anderen da sein, den zufriedenstellen, damit der dann irgendwie dich akzeptiert.
Okay. Wenn jetzt eine Mutter ihre zwei Kinder schon auf die Welt gebracht hat und hört das jetzt und stellt fest, boah, ich habe einiges versemmelt, ja, und meine Kinder, das eine Kind, das hört nicht, ist extremst rebellisch, das andere Kind ist enorm angepasst und meine Kinder bringen mich zum Wahnsinn, weil ich nicht weiß, wie ich mit ihnen umgehen soll. Was würdest du den Frauen empfehlen?
Naja, erstmal so wissen, wie ich mit mir selber umgehe. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich lerne, mit anderen Menschen umzugehen. Ich muss erstmal selber mit mir und meinen Bedürfnissen dann umgehen, muss mal die Frage stellen, so lebe ich wirklich mein Leben? Ist es mir gelungen, im Verhältnis zu meiner Mutter, ich zu bleiben oder habe ich mich da auch schon aufgegeben? Und von daher war ich eben im Außen orientiert und deswegen habe ich meine Familie vielleicht auch eher als ein Projekt gesehen, ja. Also ein Projekt, das man braucht, ein Projekt Partnerschaft, Projekt Familie, Projekt Kinder und so, ein Mädchen und ein Junge, ne? So sind ja so die Standardprojekte, die man hat, aber ist es wirklich meins? Ist es, was ich wirklich will? Also diese Frage sich zu stellen, und wenn man dann mit sich selber, ne, in einem guten Kontakt und Verhältnis ist, dann fällt es dir auch viel leichter, im Außen die Beziehungen herzustellen, die angenehm sind. Und dann merken auch deine Beziehungspartner, also sprich jetzt in dem Fall die Kinder, die merken, dass das was anders geworden ist. Mhm. Was anders, ja. Du legst nicht mehr den Fokus auf, wie die sein sollen, was sie machen sollen, was sie lassen sollen, sondern die merken, du bist entspannt, und dann entspannt ist die Kinder auch. Und dann entsteht auch Kooperation. Mhm. Und nicht dieser ewige Kampf, dieses ewige Hin und Her, mach dies, lass jenes. Dieses eben dieses Machtverhältnis. Im Grunde kann man auch sagen, ne, das Machtverhältnis, das ursprüngliche Machtverhältnis, ist das Machtverhältnis zwischen Mutter und Kind.
Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Bruder. Mein Bruder war in unserer Kindheit sehr, sehr rebellisch. Boah. Und der konnte unverschämt sein. Das war schon beachtlich. Und wenn meine Mutter von Freundinnen erzählt bekommen hat, wie brav mein Bruder bei denen war am Wochenende, wo er da übernachtet hatte, hat sich meine Mutter gefragt, redet ihr jetzt von meinem Sohn? Ja? So verhält er sich zu Hause nicht. Weil meine Mutter immer geguckt hat, war er auch brav. Mhm. Das ist quasi so eine Auswirkung, dass die Kinder dann zu Hause den Zirkus machen, aber im Außen, in anderen Gruppen, in anderen Familienkonstellationen dann schon wissen, wie sie sich verhalten.
Ja klar, und das zeigt eben, wie extrem sensibel die Mutter-Kind-Bindung ist. Also weil eben das Kind so vulnerabel ist und eben so am Anfang auch seines Lebens ganz schnell in Angst versetzt werden kann, Ängste haben kann. Auch Verlassenheitsängste, nennt es die Mütter, wenn die ihre Kinder dann allein lassen und die Kinder kriegen dann Panik, wo ist meine Mama und so, und können das nicht abschätzen, wann kommt die wieder. Also dann steht ja ein unheimliches, auch Abhängigkeit, psychologisches Abhängigkeitsverhältnis zu den Müttern. Deswegen ist auch die Mutterbindung ist immer was ganz Spezielles. Ja. Und deswegen ja, haben auch Mütter eine hohe Verantwortung. Ich muss sagen, wirklich eine ganz, ganz hohe Verantwortung, dass die Kinder sich gut entwickeln. Und dieser Verantwortung können sie nur gerecht werden, wenn sie es gut bei sich sind. Sonst funktioniert das nicht.
Ja, es ist interessant, gell? Man kommt immer, und auch ich in meiner Arbeit komme immer wieder zu dem Schluss, dass es die Arbeit ist an einem selbst, ja, was allem vorangehen muss, um Familienharmonie, ich wollte gerade sagen, herzustellen, aber das ist nicht der richtige Begriff, ja, aber dass ich Harmonie in der Familie einstellt, dass im Außen das Leben sich so entwickelt, dass sich alle Beteiligten drin wohlfühlen. Und da wären wir quasi wieder beim Thema Bewusstsein 3.0. Ja? Dass wir als Menschen in der Lage sind, dadurch, dass wir ganz bei uns sind und emotional reguliert, wirklich fast schon automatisch so aus dem Herzen heraus mitbeteiligt bin an einer Welt oder in einem Umfeld, wo sich die beteiligten Personen wirklich wohlfühlen.
Ja, also ich kann es einfach nur bestätigen aus meiner eigenen Biografie. Ich war eben auch so eben, klar, eine ganz miese und nicht sehr glückliche Mutterbeziehung von meiner Seite her. Und bin auch dann sehr im Außen gewesen und sehr konkurrenzorientiert auch. Und ja, und immer im Kämpfen und im Machen und Tun. Und seit ich da wirklich verstanden habe, wie bin ich entstanden, was war da los, was habe ich da erlebt, seit ich ins Mitgefühl mit mir selber gekommen bin, umso gelassener, umso friedlicher bin ich geworden, umso weniger habe ich die Neigung, jetzt mich über andere Menschen zu erheben oder den Drang, ich muss jetzt besser sein als alle anderen. Und ich kann einfach feststellen, dadurch sind meine Beziehungen mit anderen Menschen wesentlich kooperativer, wesentlich fruchtbarer, wesentlich leichter auch geworden. Also das kann ich für meine Biografie ganz eindeutig bestätigen. Ich sehe es auch bei vielen anderen Menschen auch, wie die sich verändern, wenn die mal anfangen, zu sich zu kommen. Und das heißt eben, gerade die Frühzeit zu verstehen, die Beziehung zur Mutter besser zu verstehen, dann kommt noch der Vater dazu. Spielt ja auch oft eine wichtige Rolle, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Und wenn du dann bei dir bist, dann bist du wesentlich ja, kooperativer, wesentlich eben, dann wünschst du weißt, weil du weißt, was dir gut tut, weißt du dann letztendlich auch, was anderen Menschen gut tut. Und das ist ja dann das Problem, dass Menschen, die eben dann in so Traumabiografien drinstecken, die wissen gar nicht, was ihnen gut tut. Das wissen sie gar nicht, haben da gar keinen richtigen Sens mehr dafür. Und das muss man erstmal entwickeln, damit man dann über das Selbstmitgefühl, ja, was brauche ich, dann kommst du auch ins Mitgefühl mit anderen Menschen und würdest dann nie mehr auf die Idee kommen, andere Menschen denen Gewalt anzutun, sie zu unterwerfen, sie zu erniedrigen, ihnen Zwang anzutun, sie zum Objekt deiner Ideen zu machen, also zum Objekt deiner Projekte zu machen.
Ja, das ist wirklich interessant, gell? Dass wenn wir wirklich bei uns sind, mit dem Ich bin, ne? In der Aufstellungsarbeit, das habe ich bei dir ja auch erlebt, in der Arbeit, ist das Ich will so wichtig. Ja? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es wirklich wichtig, dieses Ich will zu haben, die eigene Identität zu haben, zu wissen, wer ich bin, was ich brauche, um auch zu spüren, was der andere mir gegenüber braucht.
Ja,
Und ich
dadurch.
glaube, weißt du, was mir da einfällt? Was vielleicht oft passiert, ich habe in mir einen Mangel, ich kenne mich nicht richtig, ich bin auf der Suche nach mir selbst, aber ich bin auf der Suche im Außen und projiziere ein Bedürfnis, was ich selber habe, auf einen anderen, der dieses Bedürfnis möglicherweise gar nicht hat. Ich bin grenzüberschreitend, ich manipuliere diesen Menschen und versuche ihn so nach meinem eigenen Bedürfnis zu formen, fühle mich dann zufrieden, aber habe quasi an meinem Spiegel rumgebastelt, anstatt wirklich zu schauen, ja, was ist das, was ich wirklich, wirklich brauche und dass ich dann auch da selbst für sorge, dass dieses Bedürfnis befriedigt wird.
Genau. Und das ist möglich, ne? Also ich sage immer, eine gesunde Psyche weiß, was möglich ist und weiß, was unmöglich ist, ja. Und dass du das für dich tust, ja, für deine Bedürfnisse, was du brauchst, das kannst du machen. Aber jetzt diesen Umweg, ja, ich muss jemand anders so manipulieren, dass er sich so verhält, dass ich dann glücklich bin. Das wird nie funktionieren. Ja, das geht nicht. Ja, du kannst das Kind nicht so funktionieren, nicht so manipulieren, dass es dir gut geht. Du kannst als Lehrer die Schüler nicht so manipulieren, dass du meinst, jetzt ist aber perfekter Unterricht. Du kannst als Arbeitgeber die Mitarbeiter nicht so funktionieren, nicht so manipulieren und als Politiker die Bevölkerung nicht. Das sind alles Illusionen. Ja. Es wird nicht funktionieren, sondern im Gegenteil, es kostet einen Haufen Energie. Es produziert unheimlich viel Leid, es produziert wieder neue Schaden, neues Trauma. Und das ist, was ich mit Bewusstsein 3.0 auch meine, ja. Aufhören, die Energie, die Lebensenergie in Projekte zu stecken, die nicht funktionieren können.
Ja, das ist gut
Jetzt zum
gesagt.
Beispiel, wenn man jetzt Aktuelles nimmt, ein Projekt, einen Virus aus der Welt zu schaffen, ein Coronavirus aus der Welt zu schaffen, mit dem Riesenaufwand, ja. Mit Impfung und so. Es wird nicht funktionieren. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist eine Schnapsidee, ja. Aber trotzdem, ja, trotzdem jetzt, haben so viele Leute das noch nicht begriffen, ja, und denken, ja, das müssen wir jetzt vielleicht machen. Es wird nicht funktionieren. Es wird nur Schaden anrichten.
Ja,
Also es gibt Ideen.
es wäre wesentlich besser, sich auf ein Immunsystem zu fokussieren, was mit diesem Virus gut zurechtkommt. Ja, und auch Abwehr hat, so dass der Mensch vielleicht positiv getestet wird, aber keine Symptome entwickelt und auch andere Menschen nicht ansteckt, nur bedingt ansteckt und derjenige dann aber auch ein Immunsystem hat, was stark genug ist, damit gut zurechtzukommen.
Ja, das ist ja sowieso schon gegeben. Das ist der Wahnsinn, der zurzeit stattfindet, ist ja, es besteht diese Immunität, aber wird aber so gedacht, so getan, als gäbe es die gar nicht, diese Immunität. Also es ist ja sowieso, was wir zurzeit erleben, ist sowas von verrückt, wo die Menschheit sich dahin manövriert, ja, und nur noch in ihren Vorstellungen lebt. Also das ist ja unfassbar. Also auch mit einem Test zu operieren, PCR-Test, der gar nichts aussagt, ob ein Mensch infiziert ist und dann so eine Idee von einem asymptomatisch Erkrankten zu haben. Ja? Ein asymptomatisch Erkrankter ist kein Kranker, der ist gesund. Der hat keine Symptome, also ist auch gesund. Ja, also diese ganzen Ideen, wir sind alle infizierbar und infektiös, das ist sowas vom sozusagen abgehoben von der Realität. Ja.
Ja. Und da also fällt mir das mit dem mit dem Gewöhnungseffekt ein, dass wir uns an diese Vielzahl von Nachrichten, Informationen so gewöhnen, dass vielleicht vielen Menschen auch so in gewisser Art in Urteilsvermögen verloren geht, weil man ja auch vergisst, ja, wie war das eigentlich vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder wie hat das Anfang des Jahres tatsächlich angefangen, mit was hatten wir es denn tatsächlich zu tun und was hat sich wirklich entwickelt, weil so viele Dinge ja plötzlich so aus dem Bewusstsein auch wieder verschwinden und man nur das auf dem Schirm hat, was tagtäglich durch die Presse und durch die Nachrichten kommt.
Naja, man muss ja sehen, nicht so dieses Macht- und Geldsystem, das wir haben, dieses Konkurrenzsystem, das wir haben, das basiert ja auf der Idee, man muss jetzt sozusagen Menschen manipulieren. Ja? Ich muss die manipulieren, damit sie was kaufen. Ich muss sie manipulieren, damit sie mich aufbegehren. Ich muss sie manipulieren, dass sie meinen Lügen, also glauben, es geht um ihr Wohl, wo es gar nicht um ihr Wohl geht. Ne? Also das ist ja so, sowieso in diesem System ganz schrecklich. Ja? Diese Idee, man müsste andere Menschen manipulieren. Ja? Statt zu sagen, oh Gott, das ist ja das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, dass wir uns gegenseitig manipulieren, dass wir uns gegenseitig nicht die Wahrheit erzählen, dass wir uns belügen, betrügen, beschummeln, dass wir eben falsche Tatsachen behaupten und so. Das ist doch furchtbar, dass es das überhaupt gibt. Ja? Weil unsere Psyche kann doch nur gesund sein, wenn die Wahrheit, wenn wir in der Wahrheit leben, wenn das, was wir denken, was wirklich wahr ist. Also es muss doch ein da muss man sich wirklich an den Kopf langen, wo ist die Menschheit hingeraten, dass manche Menschen daran arbeiten, die Wahrheit zu verdrehen, statt die Wahrheit auszudrücken, und uns gegenseitig zu helfen, ja, dass wir gegenseitig zusammenhelfen, möglichst klar und wahr zu sein. Ja. Also das ist für mich eben auch 3.0. Im 3.0-Zustand, da weiß ich, wenn du weißt, was ist, ist es für mich hilfreich. Und wenn du mir etwas erzählen kannst, was ich noch nicht weiß, ist es für mich hilfreich. Ja? Und es ist fürchterlich, wenn ich jetzt ein Gespräch mit dir führen würde und hätte immer die ganze Zeit das Gefühl, du willst mich manipulieren, du willst mir irgendwas unterjubeln, du willst mich irgendwie auf eine falsche Fährte locken. Das ist doch schrecklich. Aber das ist leider das passiert, was permanent in diesen öffentlichen Medien passiert, ja? Wo man so meint, ja, was müssen wir den Menschen sagen, damit sie das tun? Und wie muss die Werbung gestaltet werden, damit sie das kaufen und einem das abkaufen? Ach, furchtbar. Also das ist für mich einer der schlimmsten Ausdrücke davon, wie falsch das ist, wie Menschen miteinander umgehen, dass sie sich versuchen, wechselseitig zu manipulieren und von was zu überzeugen, was nicht stimmt.
Letztendlich ist es dann so, wenn wir unsere Arbeit gut machen und Menschen begleiten, wirklich bei sich selbst anzukommen, ne, die eigene Identität zu erkennen, ein klares, gesundes Ich zu haben, dann fällt ihnen das im Außen sofort auf, wenn manipuliert wird, wenn Dinge einfach nicht stimmig sind, dass dieses gesunde Ich das dann auch in Frage stellt, kritisch ist und keine Angst hat, sich auszugrenzen, nur weil es feststellt, dass das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wenn das viele, viele Menschen machen, vergrößert sich ja auch der Gruppe von Menschen, die sagen, nö, da machen wir nicht mit. Es muss ja keinen Krieg geben, keine Konfrontation geben. Das würde sich auch nicht entwickeln mit einem gesunden Ich, sondern man würde auf einer, das ist so, ne, meine schöne Vorstellung, sich auf einer höheren Ebene neu begegnen, um Dinge neu auszuhandeln, wie wir in unserer Gemeinschaft zukünftig zusammenleben wollen, so dass sich jeder gut, sicher und wohl fühlt und sich auch entfalten kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Also mein Appell und mein Argument geht auch an die Leute, die eben gerade dabei sind, zu lügen, zu betrügen, hinter das Licht zu führen, unter Druck zu setzen, Gewalt anzuwenden, klar zu machen, ja, also als all den Menschen, die eben eher Täter sind, ja, die diese Täterqualitäten haben, ihnen zu sagen, du schadest anderen Menschen, klar, das ist ganz klar. Aber du schadest letztendlich auch dir selbst. Überleg doch mal, ist dieses kurze Moment, in dem du lebst, ja, dieser kleine Moment in der Millionen Jahre dieser Erdgeschichte, ist es wirklich wert, dass du diesen Moment, in dem du die Möglichkeit hast, auf dieser Erde zu leben, dass du den dadurch verdirbst, indem du zum Täter wirst und dass du damit dadurch eigentlich auch dir dein Leben verdirbst? Ja? Also das ist für mich immer so ein ganz wichtiges Argument, auch gerichtet an die Menschen, die meinen, ohne Lügen geht es nicht, ohne Betrügen geht es nicht, ohne dass du den anderen übervorteilst, geht es nicht, zu sagen, nee, damit hast du dein Leben lang kein gutes Leben. Ja? Mhm. Das sieht man ja auch, die Biografien von reichen Menschen und so, die sind leer. Die fühlen oft nichts, ja? Müssen immer ihr eigenes schlechtes Gewissen betäuben. Ja, was haben sie denn vom Leben? Mhm. Also für mich geht es auch, sind auch Menschen. Ja? Täter sind eben auch Menschen und ein Appell geht auch an die Täter, sich das zu überlegen, dass das, was sie tun, ja, das ist auch kein gutes Leben für sie bedeutet. Da können sie noch so viel sich dann vormachen. Ja, ich habe eine Luxusjacht, ich kann jeden Tag Champagner haben, ich kann jeden Tag 5 Frauen. Aber was ist das für ein Leben? Mhm. Macht dich das wirklich zufrieden? Ja? Mhm. Also, dass das auch klar wird. Ja? Und dann ist es permanente Kämpfen. Was soll das? Das ist doch alles Ressourcenverschwendung und Zeitverschwendung. Mhm.
Das ist wohl wahr. Also das mit den Täter-Opfer-Spielen, ja, und die Art und Weise, wie Täter-Opfer-Dynamiken entstehen. Ich würde da gern ein weiteres Interview mit dir führen, vielleicht indem wir uns einen Fall vornehmen und da mal durchspielen, ne? Die Täterrollen, die Opferrollen und wie das alles zusammenspielt. Jetzt für heute würde ich mir von dir nochmal wünschen, das zusammenzufassen, was für dich unter Bewusstsein 3.0 steht und was in dem Zusammenhang deine zukünftige Arbeit sein wird. Weil du hast mir ausgangs ja gesagt, dass das für dich neu ist, Bewusstsein 3.0 in die Welt zu bringen und den Leuten zu erklären, was da alles drinsteckt. Vielleicht kannst du uns das nochmal zusammenfassen.
Mhm. Ja, Bewusstsein 3.0 heißt, wir nehmen uns als Menschen wichtig und ernst. Das heißt, wir nehmen uns unsere Psyche ernst. Ja? Und die Psyche ist nicht Geist alleine, ne? Was der Spiritualismus sagt. Und die Psyche ist auch nicht Körper, ne? Sondern die Psyche ist was ganz Eigenes. Und das muss jeder für sich herausfinden, was ist meine Psyche. Und aufgrund meiner Erfahrungen und so, was ich so gelernt habe, kann ich Menschen dabei unterstützen, damit sie ein realistisches Bild bekommen von ihrer eigenen Psyche, wie wesentlich wie die eigene Psyche verfasst ist, wie sehr das darüber entscheidet, ob ich ein gutes Leben führe oder ein schlechtes Leben führe. Mhm. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass wir Identität neu, also so definieren, wie sie wirklich ist. Ja, und aufhören, uns die Frage zu beantworten, wer bin ich? Ja, ich bin im Außen, ich bin Deutscher, ich bin Christ, ich bin Professor. So. Nein, das bin ich alles nicht. Das sind alles Dinge, die sind auf das Außen bezogen. Ja? Sondern was bin ich in mir? Dass ich das für mich dann kläre. Ja? Also dass Identität eben auch nichts mit Konkurrenz und so, solchen Dingen, Abgrenzung zu tun, sondern dass man das erstmal begreift, seine eigene Identität. Dass man das dann auch entsprechend aufklärt, wenn man weiß, die Frühzeit ist so wichtig, also ich muss mich mit meiner Frühzeit auseinandersetzen. Mhm. Ja, und dann heißt es für mich auch als Appell an die Führungskräfte in einer Gesellschaft. Wer ist jetzt alles Führungskräfte in der Gesellschaft? Die Eltern, die Lehrer, die Vorgesetzten und die Politiker. Mhm. Sind Führungskräfte. Mhm. Und ganz klar zu sagen, wenn eine Führungskraft immer noch im Außen ist, die eigene Psyche ignoriert, die eigene psychische Entwicklung nicht versteht, dass da möglicherweise massive Traumatisierungen stattgefunden haben, auch in der Frühentwicklung schon, dann kann das keine gute Führungskraft sein. Das geht einfach nicht. Ich kann keine gute Mutter, kein guter Vater, kein Lehrer, kein vorgesetzter Politiker, wenn ich mich selbst mit mir selber nicht im Klaren bin, mit mir selber im Konflikt bin, mit mir selber eine Täter-Opfer-Dynamik habe und so weiter, sondern dann passiert nämlich Folgendes, dann tue ich mein inneres Chaos im Außen verbreiten. Ja, dann schade ich meinen Kindern, meinen Schülern, meinen Mitarbeitern, ich schade der Bevölkerung, wenn ich so bin, wie ich bin und mich nicht darum kümmere. Ja, das heißt, von daher finde ich ganz klar, dass alle Führungskräfte jetzt im Nachhinein anfangen sollten, mal gucken, warum bin ich so geworden, wie ich bin. Bin ich dann tatsächlich eine gute Führungskraft, bin ich es nicht. Und dass auch zukünftig alle Menschen, die in diese Führungspositionen streben, ja, sich die Frage stellen, kann ich das wirklich, bin ich bereit dafür? Und wenn ich es nicht kann, dann die Finger davon zu lassen. Mhm. Weil damit wird nur Unheil angerichtet.
Also ich würde zu den Führungskräften, wie du das meinst, auch die Meinungsbildner noch hinzunehmen, weil die gewisser Form ja auch Meinungen führen. Sei es der Arzt, sei es der Apotheker, sei es irgendjemand anderes, der ein größeres Wissen hat, was er verbreitet, weil in dem Zusammenhang führt er ja auch. Vielleicht nicht unbedingt direkt, wie die Führungskraft seine Mitarbeiter führt, aber sie führen Meinungen an.
Ich würde ja, natürlich
mich einbeziehen, oder?
Ich habe jetzt nur diese Führungskraft, weil es da halt ein Abhängigkeitsverhältnis steht. Ne? Das Kind ist abhängig von der Mutter, der Schüler ist abhängig vom Lehrer und so weiter. Also dass alle, die jetzt in solchen Abhängigkeitsverhältnissen ja, Führungskräfte und Führungsaufgaben übernehmen, dass die eben klar werden. Ja? Mhm. Wann läuft es gut und wann läuft es nicht gut? Und das natürlich Leute wie jetzt Journalisten auch oder Richter oder all das, auch die müssen, damit ich wirklich das, was ich weiß und das, was ich tue, damit ich das in einer guten Weise nach außen bringe, dann muss ich selbst ein freier Mensch sein.
Yeah.
Also Menschen, die aus Rücksicht um ihr Gehalt, aus Rücksicht um ihre Karriere dann Dinge nicht tun, die sie tun müssten oder Dinge tun, die man eigentlich nicht tun sollte, dann muss man sagen, nee, du verbreitest nur deine Unfreiheit nach außen, ja, und mach das nicht, ja. Lass denn nicht deine eigene Unfreiheit anderen Menschen auf, dass die auch unfrei werden. Ja. Sondern das Ziel, also wenn wir Freiheit wirklich ernst nehmen, dann muss das Ziel heißen, die Freiheit heißt, ich bin im Einklang mit der Wahrheit meiner eigenen Lebensgeschichte. Und ich bin frei, das zu tun, was ich bin und nicht, dass ich gezwungen werde, etwas für Geld oder damit ich in diesem System irgendeine Position einnehme, damit ich nicht gezwungen werde, falsche Dinge zu tun, unwahre Dinge zu tun und eben Gewalt auszuüben. Ne? Mhm. Gewalt ist aus meiner Sicht immer ein Ausdruck, wenn ein Mensch Gewalt ausübt, ist ein Ausdruck seiner eigenen Unfreiheit.
Mhm. Genau. Und letztendlich wollen wir als Menschen uns sicher und gleichzeitig aber auch frei fühlen.
Ja, sicher, wir auch reich, ja, auch reich. Reichtum, was ist Reichtum? Mhm. Der Reichtum ist der Schatz deiner Qualitäten, deiner eigenen Qualitäten. Das ist dein Reichtum, dass du diesen Reichtum leben kannst, dass du den nach außen bringen kannst. Du bist dein eigener Reichtum. Mhm. Das ist für mich auch ganz wichtig.
Mhm. Ja, das stimmt. Weil wir können mit unserem Reichtum, inneren Reichtum, der sich dann auch materialisiert in Form von Geld, viel Dinge bewegen. Mit Initiativen, wo man sich engagiert, anderen Menschen hilft. Ja,
wobei ich mir für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich ein System, wo es diese ganze Verrechnungseinheiten mit dem Geld gar nicht mehr braucht. Ja. Mhm. Wo man sich andere Vereinbarungen trifft, wie man miteinander kooperiert, wo man diese Illusion, ja, dass allen irgendwie so ein Geldwert innewohnen würde, was es gibt, dass man die Illusion überhaupt, das braucht man nicht mehr. Wir müssen uns daran nicht mehr orientieren. Mhm. Wir sind eben dann auf der Basis dessen, was wir wollen. Wir machen dann das entsprechend, finden auch Regelungen, ja, wie es auch dann gerecht zugeht und so. Und da brauchen wir nicht mehr ein System, das wieder über uns steht. Ne?
Ja.
Also wenn es überhaupt ein Geldsystem gäbe, dann weiterhin, dann müsste es ein Geldsystem, das die Menschen tatsächlich in der Hand haben, aber nicht eins, das über ihnen steht und quasi sie dann zwingt, um des Geldes willen, ja, Dinge zu tun.
Wie die Zentralbanken beispielsweise, ne? Die ja. Geldfluss steuern. Ich glaube, so dieses Bild von Gesellschaft, was du gerade begonnen hast zu beschreiben, was sich viele Menschen auch wünschen, braucht eine hohe menschliche Reife und eine hohe Identität, ja, zu wissen, wer wir sind.
Ja, und das ist eben das, warum ich das jetzt auch so nachdrücklich sage und behaupte es nicht, weil ich mir das irgendwann mal ausgedacht habe, dass es irgendwann mal so als Geistesblitz in mich hineingefahren ist, sondern weil es die Frucht der 20 Jahre therapeutische Arbeit, die ich jetzt mache, ist, dass ich weiß, wie es geht. Ja. Und dass ich im Grunde jedem, ja, und jedem, und ich sage ja auch Herrn Trump, Herrn Gates, Herrn Rockefeller, wen auch immer, ja, also alle die Leute, die so am großen Rad drehen, Herrn Putin, Herrn Erdogan, ich würde denen alle anbieten, ja, kommt mal, macht mal Selbstbegegnungen, ihr werdet sehen, ihr werdet auf einen besseren Lebensweg für euch selbst kommen. Ja. Ihr schadet auch euch selber nicht, wenn ihr aufhört, den Weg weiterzugehen, den Macht- und Geldweg weiterzugehen, den ihr gerade geht, es wird euch besser gehen. Ja. Also deswegen ist es bei mir nicht so, ich sage was theoretisch, sondern ich kann es auch praktisch beweisen. Ich kann es jedem praktisch beweisen, wenn er sich auf den Weg von Selbstbegegnung macht, dass er dann ein besseres Leben führen wird.
Das kann ich aus meiner Praxis auch bestätigen. Ich glaube, wir laden die alle mal ein, oder? Trump und
ja, jederzeit.
Wollen alle mal kommen zur Aufstellungsarbeit.
Genau, wir machen mal ein Seminar extra für all die jetzt, die
machen ein Seminar. Also ihr großen Politiker da draußen, ihr seid eingeladen.
Und eine Selbstbegegnung.
Gemeinsam Aufstellungsarbeit machen.
Genau, dann lernt ihr euch auch besser kennen untereinander noch.
Genau. Ja, genau. Vielleicht auch besser verstehen und vielleicht befindet man sich plötzlich gemeinsam an einem runden Tisch und begegnet sich auch untereinander mal auf einer ganz neuen.
Ja, das ist ja das, warum ich diese Arbeit so schön finde, weil du fängst mit der Gruppe an. Die Leute kennen sich kaum, ja, und binnen 2 Tagen liegen sie um den Hals und freuen sich und sind sich so wohlgesonnen und so. Also das ist ja unglaublich, ja, was diese Gruppenarbeit an Gemeinschaftsbildung hervorbringt. Dadurch, dass sich der Einzelne zeigt in seiner Verletzlichkeit, der unterstützt wird von anderen, die daran wieder auch sich öffnen können, was da für ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl innerhalb kürzester Zeit entstehen kann.
Ja.
International. Ich arbeite ja mit internationalen Gruppen und da spielt es dann überhaupt keine Rolle, ob der eine aus Brasilien, aus Russland oder aus der Türkei kommt. Das ist völlig, völlig nebensächlich
dann. Ja, genau. Das erlebe ich ja auch dadurch, dass ich bei dir in der internationalen Gruppe bin, wie wunderbar und offen die Begegnungen sind, der Austausch ist, sehr viel lerne. Dadurch,
dass wirklich auch
ehrlich miteinander kommuniziert wird, nicht irgendwie verschönert oder so, sondern.
Wo man auch sehen, wie egal das ist, ob du jetzt einen Titel hast, ob du reich oder arm bist, ob du eine hohe Stellung hast oder nicht, das wird dann völlig egal.
Ja. Dann zählt es ist auch egal, ob jemand, der bei dir die Ausbildung macht, schon therapeutisch arbeitet oder es einfach als Selbsterfahrung macht, ja. Wir sind quasi da in vielerlei Hinsicht alle Kinder, die sich selber begegnen und neu entdecken wollen oder überhaupt erstmal entdecken wollen.
Genau.
Prima, Franz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte schön, Anja. Und danke für deine Fragen auch. Ja. Deine Anregungen, die du gibst. Ja, das ist genau das, was es braucht, dass wir uns gegenseitig anregen, dass wir uns gegenseitig sozusagen weiterbringen und uns dann auch dann im Grunde gegenseitig glücklicher machen.
Genau. Für alle diejenigen, die zugehört und zugeschaut haben, wenn ihr euch für Bewusstsein 3.0 interessiert, Professor Ruppert hält dazu derzeit Vorträge, führt Interviews, möglicherweise gibt es auch ein Buch dazu, oder? Wird sich da ein Buch vielleicht entwickeln?
Naja, im Moment habe ich viele Bücher geschrieben. Aber mal sehen. Jetzt mache ich erstmal die Vorträge.
Die Links zu den Vorträgen, die findet ihr unten in den Shownotes und dann könnt ihr euch noch detaillierter informieren, was alles sich im Bewusstsein 3.0 befindet, was es alles bedeutet für uns und ja, für unser Umfeld. Franz, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, Anja.
Wir sehen uns.
Ja, wir sehen uns mal wieder. Gell? Okay, ja, alles Gute dir. Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss.